Warum bin ich frustriert, dass ich das nicht veröffentlichen kann? In welchem Moment mache ich zum Beispiel einen Plan, das doch anders zu veröffentlichen? Oder ein Gespräch mit einer Quelle, was mir so sehr doll hängen geblieben ist, dokumentiere ich dann oder solche Sachen.
Hey, jetzt kannst du endlich mal sehen, wie Melissa Etheridge wirklich wohnt. Und dann habe ich das gesehen und habe mir gedacht, oh, echt?
Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Man sagt ja, dass sich die Gesellschaft in immer mehr Einzelgruppen zersplittert und auch die queere Community in immer mehr Einzelinteressen verfällt. Das mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Ja, und ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Lesbisch, schwuler, queerer Journalismus ist keine so gute Geschäftsidee, zumindest scheint man davon nicht gerade reich zu werden. Dabei ist er so wichtig, er weist auf Missstände hin, er entlarvt die uns klein machen wollen, die uns verfolgen überall auf der Welt, er klärt auf, er macht Politik, Kultur und Wirtschaft Druck, dass sich die Dinge zum Positiven ändern für unsere Communities. Also ohne queeren Journalismus ginge es uns allen schlechter, aber schon seit längerem sterben die queeren Medien und die es noch gibt, müssen meist um ihre Existenz kämpfen. Ja, und jetzt noch die Corona-Krise. Das Berliner Stadtmagazin Siegessäule erscheint seit 1984, also während der AIDS-Krise gegründet worden, während einer Pandemie entstanden und jetzt ausgerechnet möglicherweise kann es zum Opfer einer neuen Pandemie werden. Heute spreche ich mit zwei Autorinnen und Journalistinnen, die wie wenig andere in den letzten Jahren im queeren Publizismus Themen gesetzt haben. Stephanie Kuhn, ehemalige Chefredakteurin des lesbischen Magazins Elmec, die vor 20 Jahren ihr lesbisches Lästerbuch Rettet die Delfine veröffentlichte und die mit dem Sammelband Lesben raus 2017 zusammen mit vielen anderen eine neue Diskussion um lesbische Sichtbarkeit entfacht hat. Stephanie ist in der Community tief verwurzelt und aktuell auch Leiterin des Projektes Lesbisch Sichtbar Berlin beim RUT e.V. Und mein zweiter Gast ist Juliane Löffler, die vorher beim Wochenmagazin Freitag gearbeitet hat und gerade ein paar Preise für queere Geschichten und Reportagen bekommen hat, die sie auf BuzzFeed News veröffentlicht hat. Unter anderem eine Recherche zu Vorwürfen von sexuellen Übergriffen eines Berliner HIV-Arztes, die zu großen Diskussionen geführt hat. Mit den beiden möchte ich über queeren Publizismus sprechen, queeren Publizismus vor allen Dingen jetzt in der Krise, aber auch, was bedeutet das alles für Ihre Arbeit? Wie beobachten Sie die Community? Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Stephanie, hallo Juliane.
Hallo.
Hallo Johannes.
Führt ihr auch so eine Art Corona-Tagebuch gerade?
Ich tue es tatsächlich, ja.
Echt? Was du planst zu veröffentlichen?
Nee, ich schreibe das tatsächlich für mich selbst. Also ich bin sowieso eine fleißige Tagebuchschreiberin und ulkigerweise habe ich festgestellt, auf wie viel Wissen ich zurückgreife, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass ich das habe und ob das halt beispielsweise auch so ein literarisches Wissen ist. Ich habe mich während meines Studiums in den 90ern ganz intensiv mit Literaturen beschäftigt, die zu Zeiten von Pandemien entstanden sind. Und das sind sozusagen halt die Pestpandemien, die spanische Grippe, AIDS. Und das war so ein Faible von mir in den 90ern. Und viel
davon. Als ob du es geahnt hättest, dass das nochmal nützlich wird, oder?
Ich habe es tatsächlich nicht geahnt. Ich glaube, das war was zutiefst Morbides, was ich so habe. Und dann habe ich aber auch gemerkt, um mich überhaupt zu sortieren und also plötzlich bricht dieses Eis, alles sieht draußen total normal aus, wir haben demnächst Frühling, das ganze Jahr war geplant und ganz plötzlich ist alles völlig unsicher und es sieht schön aus, aber das Schöne hat halt einfach was unglaublich Dunkles und ich rette mich immer sehr damit, dass ich abends eine Stunde mich hinsetze und einfach Sachen auch mal aufschreibe.
Planst du das irgendwie zu veröffentlichen oder wird irgendwas draus, was Leute lesen sollen?
Ach, das weiß ich noch nicht. Also da mache ich, also, habe ich noch nie drüber nachgedacht, irgend sowas zu veröffentlichen. Also ich, mal gucken, vielleicht kommt es ja in meinen Nachlass.
Ich finde das total bewundernswert, so diszipliniert, also solche Routinen einzuhalten. Ich finde das gerade total schwierig, weil
hast du das nicht?
Ich glaube, dass die, also ich habe Morgensroutinen, das ist aber eher so Sport und solche Sachen. Ich finde so Arbeitsroutinen gerade extrem schwer, weil ich das Gefühl habe, die Nachrichtenlage verändert sich so oft und so schnell, dass ich teilweise sogar mehrfach an einem Tag neu überlegen muss, wie ich meine Arbeit eigentlich gestalte und mache. Weil das so Fragen sind, wie lange kann ich an etwas arbeiten? Oder weil ich zum Beispiel auch teilweise anfange, an Themen zu arbeiten und einen halben Tag später merke, es hat sich schon fast wieder überholt. Oh ja. Weil man anfängt zum Beispiel was zu recherchieren und dann gibt es aber eine neue Situation oder einen neuen Beschluss, der das schon wieder ja obsolet gemacht hat. So. Und deshalb.
Aber es könnte ja gerade auch ein Thema sein, das zu beschreiben, wie das gerade ist, das machst du für dich nicht.
Also was ich tatsächlich mache, ist so Recherchetagebücher zu führen. Das heißt, ich fange an, so ein bisschen aufzuschreiben und jetzt mit dieser konkreten Recherche, über die ich nicht so viel sagen kann, aber was ich vielleicht sagen kann, ist, dass wenn ich sie veröffentlichen würde, ich möglicherweise damit das rechtliche Konsequenzen haben kann. Also es muss bei uns durchs Anwaltsteam und so und es kann sein, dass ich dafür angezeigt werden würde. Darauf muss man sich vorbereiten. Und das Zweite, dass ich für diese Recherche mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen habe, die natürlich auch darauf warten, dass ich das veröffentliche. Und da habe ich jetzt angefangen, einfach so ein bisschen zu dokumentieren und zu sagen, mit wem habe ich welche Nachrichten geschrieben? Warum bin ich frustriert, dass ich das nicht veröffentlichen kann? In welchem Moment mache ich zum Beispiel einen Plan, das doch anders zu veröffentlichen? Oder ein Gespräch mit einer Quelle, was mir so sehr doll hängen geblieben ist, dokumentiere ich dann oder solche Sachen? Das mache ich schon, aber das ist dann sozusagen eher so eine Art Arbeitstagebuch und das mache ich auch nicht so richtig regelmäßig, sondern nur ab und zu. Ich habe aber was Zweites angefangen und zwar fahre ich sehr viel Fahrrad im Moment und sehe wahnsinnig viele Graffitis natürlich, also dieses Hashtag Leave No One Behind zum Beispiel, was man ja wahnsinnig viel, also hier gerade so in Neukölln, sieht man das echt viel, also ein Aufruf für Solidarität mit Geflüchteten, vor allen Dingen auf den griechischen Inseln, aber auch anderswo. Und ich hatte irgendwie vorgestern so einen Moment, dass ich vorbeigegangen bin und dachte, das sind eigentlich Momente der Zeitgeschichte. Das spürt man ja selten in so einem Moment. Meistens guckt man ja hinterher drauf und sagt so, Wahnsinn, das war so ein Moment der Zeitgeschichte. Und ich habe im Moment das Gefühl, mit Corona sind wir so ganz aktiv in so einer Zeit, in der man sehr stark wahrnimmt, das, was passiert, hat eine sehr große Bedeutung und so einen sehr weitreichenden Impact und das weiß man jetzt schon, ja. Und ich habe so angefangen, diese Graffitis so zu fotografieren und ich weiß noch überhaupt nicht, was ich damit mache oder ob ich überhaupt irgendwas damit mache, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn die dann in 5 Jahren überstrichen sind von durch Gentrifizierung oder was auch immer, dann finde ich das irgendwie ein schönes Zeitdokument, was ich aufheben möchte.
Aber habt ihr nicht auf der anderen Seite auch das Gefühl, dass weil alle Leute diese zeitgeschichtliche Bedeutung ahnen und wissen, also oft weiß man es ja erst später, aber jetzt wissen wir es alle gerade, da ist etwas passiert, das passiert sonst eigentlich nie und dass da jetzt ganz viele Leute ganz viel sammeln, ganz viel schreiben. Ich habe so ein bisschen Angst vor der ganzen Corona-Literatur, die irgendwann über uns hineinschauen.
Oh ja, wird. Es gab auf Twitter schon so ein Thread, wie würdet ihr euer Corona-Buch nennen, mit so Titelvorschlägen und ich war so, oh Gott, ich glaube, die Leute wollen lieber ihre Ruhe mit dem Thema, wenn es irgendwann vorbei ist, statt auch noch 1000 Bücher darüber zu lesen.
Ja, da war letztlich auf ich glaube, es war Deutschland Radio Kultur, da hat irgendwie so ein Theaterkritiker gemeint, ja, und die Theater sollten ganz bald öffnen und wenn sie klug wären, dann würden sie die Stücke ja alle auch in Bezug zu Corona setzen. Ich glaube, dass wir, wenn wir wieder ins Theater gehen, total genervt sind und was anderes hören wollen, oder? Wie geht's euch?
Also ich habe auch das Gefühl, dass es dann erstmal, dass es so eine Sättigung ist. Und das hat ja natürlich auch einfach ganz viel damit zu tun, Angst auszuhalten. Und es ist wahnsinnig stressig, immer diese Anpassungsleistungen zu erbringen und tatsächlich auch zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass gewissermaßen unser, ich nenne es mal so kitschig, unser Schicksal in der Hand der richtigen Leute ist. Mhm. Und das finde ich anstrengend. Und das finde ich, also ich habe auch überlegt, irgendwie, also ich habe das dann immer wieder, wenn ich dann ausnahmsweise mal Netflixe abends, weil ich gucke den ganzen Tag auf irgendwelche Bildschirme, also jetzt abends noch Netflixen, nee, ich nicht. Schaffe ich einfach nicht. Und merke aber tatsächlich irgendwie, ich greife auf sehr viel wieder auf Literatur zurück. Und
das wollte ich euch eh fragen, weil alle, ja, wir sind ja alle auch im Kulturding irgendwie drin und produzieren ja auch Kultur, konsumieren Kultur und es wird ja ganz viel gestreamt, Lesungen, Aufführungen. Aber für mich ist das irgendwie kein Ausgleich. Im Gegenteil, mich macht das eher noch mehr frustriert, dass ich gerade keine Live-Kultur erleben kann. Und guckt ihr euch diese gestreamten Sachen an?
Ich habe da immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich das fast gar nicht konsumiere und immer dann denke, aber eigentlich würde es ja den Personen möglicherweise helfen, wenn man das konsumiert. Aber ich habe das Gefühl, ich finde eher so meinen eigenen Weg zu den Dingen und es stellt sich ganz viel um. Und ich finde, es werden dadurch auch so neue Räume frei und neue Lücken, ja, also Themen, mit denen ich mich beschäftigen möchte, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe oder Leute.
Hast du ein Beispiel? Was für ein Thema besonders?
Ach, wir haben so einen Garten hier im Haus in Neukölln, den wir uns so gemeinschaftlich teilen und ich verbringe wahnsinnig viel Zeit im Garten und es ist so eine herrlich analoge Arbeit und das ist etwas, was ich jetzt natürlich viel mehr mache als vorher, weil ich einfach viel mehr zu Hause bin und man nicht so gut raus kann. Oder ich habe meinen alten Schallplattenspieler wieder in Betrieb genommen, den ich echt lange nicht benutzt habe und irgendwie Bücher rausgesucht, die ich lange mal lesen wollte. Also ich habe irgendwie hier zum Beispiel so Wegweisende Neuköllnerin, so ein klassisches Frauenrechtsbuch, total schön.
Mir kannst du uns eine nennen?
Und darin so gestöbert.
Eine wegweisende Neuköllnerin empfehlen zur Recherche?
Ich bin auf Seite 3 ungefähr, deshalb habe ich bisher erst über eine gelesen und das wäre jetzt ein bisschen unfair gegenüber allen anderen, wenn ich die jetzt einfach empfehlen würde. Es ist ein total spannendes Buch und erzählt auch so ein bisschen über die Stadtgeschichte. Also ich habe das Gefühl, ich setze mich irgendwie so anders mit meiner Umgebung auseinander. Es ist irgendwie alles etwas näher gerückt. Und dafür sind aber die Dinge, die so etwas weiter weg sind, irgendwie auch noch ein bisschen weiter weggerückt. Und ich habe das Gefühl, ich kann das, wie ich sonst kurze Kultur konsumiert habe, jetzt nicht einfach so ersetzen, indem ich mir das digital an mich ranhole.
Dann lass uns kurz über die wegweisende Neuköllnerin Juliane Löffner reden, die ja bei BuzzFeed arbeitet. Viele Leute kennen BuzzFeed als so ein Unterhaltungsmedium mit ganz vielen Listen und Unterhaltung und bunten Bildern und Sachen, die irgendwie Spaß machen. Und dann gibt es ja BuzzFeed News, da arbeitest du. Da habt ihr viele Preise gewonnen. Du bist da für LGBTI und Feminismus zuständig. Es gibt, glaube ich, in ganz Deutschland kein Medium, was sich so ein Ressort gönnt, eine Person, die nur diese Themen macht. Und jetzt, vor ein paar Wochen, kam die Meldung, dass BuzzFeed Deutschland verkauft werden soll. Kannst du uns sagen, was das für dich bedeutet und wie die Situation gerade ist?
Also BuzzFeed, das wissen viele nicht, ist ja ein sehr, sehr großes Unternehmen. Ich glaube, 1300 Mitarbeitende weltweit, die meisten davon in den USA. Aber es gibt auch viele Kolleginnen in Japan oder Brasilien, Mexiko. Und eben unter anderem auch in Deutschland sind wir ein ganz kleines Team, nur 9 Leute. Und was passiert ist, ist, dass BuzzFeed wie im Prinzip alle anderen Medienunternehmen auch zwar mehr gelesen wird als vorher, aber auch weniger Anzeigen verkauft und dadurch einfach Geld fehlt. Und das hatte zur Konsequenz, dass Geld gespart werden muss. Und das wird auch eben bei diesen internationalen Büros, wie wir eines sind, gemacht. Und bei uns ganz konkret heißt es, haben wir die Nachricht bekommen, das ist jetzt so 3 oder 4 Wochen her, glaube ich, dass wir verkauft werden und wenn wir nicht verkauft werden, wird das Büro zugemacht. Wir sind jetzt im Moment so in diesem Prozess, dass Verkaufsgespräche geführt werden. Das Gute ist, es gibt sehr, sehr viel Interesse und das wird sich jetzt so die nächsten Wochen zeigen, ob daraus was wird oder nicht. Das heißt, konkret weiß ich nicht, ob ich die nächsten in ein paar Wochen diese Arbeit so noch weitermachen kann. Und was das für mich heißt, es gibt ja immer so diese persönliche Ebene und sozusagen eine systemische Ebene. Und für mich persönlich mache ich mir da jetzt nicht so viel Sorgen, weil ich ehrlich gesagt denke, wenn ich diesen Job nicht mehr mache, dann wäre das für mich natürlich wahnsinnig traurig, aber dann werde ich etwas anderes machen und ich bin da immer so ganz zuversichtlich und denke so, dann werde ich mir schon was anderes organisieren und ich komme schon irgendwie über die Runden, ich werde nicht am Hungertuch nagen und ich habe keine Kinder zu versorgen und das machen wir da irgendwie, ja, wirklich nicht viele Gedanken. Und für das Systemische macht mich das total traurig, weil ich das so wichtig finde, dass es diese Stelle gibt und auch an ganz vielen Rückmeldungen, die ich bekomme und vielen Leuten, die mir ihre Geschichten schicken und erzählen und wollen, dass ich das veröffentliche, merke, dass das total gut ist, dass es so eine Anlaufstelle gibt. Und ich sage das nicht, weil ich finde, dass unbedingt ich das machen muss, nicht jemand anders, aber ich glaube, ich dass es total wichtig ist, diese LGBT-Reporterin so eine Position zu haben. Ich würde mir wünschen, dass es das in viel mehr Redaktionen noch gäbe. Und ich fände
das ist ja genau die Frage, warum
wahnsinnig traurig, wenn es diese Position nicht mehr gibt.
Ja. Stefanie, zu deiner Situation, du bist ja nicht nur Autorin, sondern du arbeitest ja auch, machst auch Projektarbeit, also Arbeit vor Ort. Du bist ein Teil von RUT, das steht für Rat und Tat, also ein Verein, der sich vor allem um ältere und auch behinderte Lesben kümmert. Wie hat die Situation das Leben eurer Zielgruppe verändert? Kannst du dazu was sagen?
Verändert hat sich eigentlich, ich bin vorsichtig mit dem Wort Veränderung, weil tatsächlich wird einfach sichtbar, was vorher sowieso schon da war. Und das ist natürlich in dem Augenblick, wo der öffentliche Raum wegfällt, sind natürlich die Lesben, die dorthin kommen, sind einfach auch wieder halt eben in so einer Form von Isolation. Und ich würde einige auch, sind auch einsam, sind noch vulnerabler, weil halt eben die Community weggebrochen ist. Also auch die tägliche Begegnung. Und das ist unglaublich wichtig. Und ich glaube, das ist was ein ganz großes Drama, das irgendwie natürlich viele aus den unterschiedlichen LSBTI-Communities betrifft. Viele von, ich sage jetzt mal so schulterlich uns, viele von uns kommen aus Zusammenhängen, wo sie sich als anders empfunden haben, wo sie einsam im Anders waren und sind nach Berlin gekommen, um halt eben, früher hieß das, Gleichgesinnte zu finden. Und dieses jetzt plötzlich, also ich meine, das ist wie so ein Marlene Haushofer-Roman, die Wand irgendwie, plötzlich ist da diese Glaswand und man kommt nicht mehr zu den anderen. Und das finde ich tatsächlich sehr schmerzhaft. Und dazu wird natürlich auch sichtbar, dass ich glaube, also dass diese Sozialität, die nicht mehr gelebt werden kann, dass das einfach sehr, sehr viel ist von dem, was wir haben, weil viele einfach nicht viel haben. Und ich finde das tatsächlich, das ist unglaublich traurig, zu sagen irgendwie, nee, ist schon alles nicht so schlimm. So, es ist schlimm. Es ist, muss man einfach sagen.
Ich finde das so wichtig, was Stefanie sagt, ich finde Isolation so ein wichtiges Thema, über das eigentlich nicht immer so, dem nicht genug Raum gegeben wird, finde ich. Also es ist die Lebensrealität von so vielen LSBTIs, dass sie eben nicht in so ganz festen Partnerschaften oder mit Familien leben. Und ich finde irgendwie dieses Hashtag Stay at Home, ich sage jetzt nicht, alle sollen rausgehen, aber es natürlich ist so ein Stay-at-Home-Hashtag passiert auch aus einer privilegierten Situation heraus. Und man muss halt richtig auch irgendwie gucken, wie geht es den Leuten psychisch. Und wenn so eine ganze Community wegbricht, weil die eben größtenteils im Kunst- und Kulturbereich, der einfach gerade tot ist, stattfindet, wo die Leute sich halt begegnen und ganz viel über Netzwerke und Beratung oder Begegnungsstätten stattfindet, die zu sind, dann finde ich, muss man schon überlegen, wie einfach lässt es sich sagen, ja, bleib zu Hause. Ja.
Kannst du so ein bisschen konkreter machen? Du hast, ihr habt vor ein paar Jahren so eine Umfrage gemacht, oder so eine Befragung, wo ihr über 600 LSBTIQ-Menschen, also Leute aus der Community, befragt habt über ihre Situation und die Geschichten erzählt haben über ihre Angst, über die Bedrohung, die sie empfinden. Ich meine, vieles von den Problemen, über die wir gerade reden, haben ja nicht queere Menschen auch. Was sind die besonderen Situationen, die bei queeren Menschen noch dazukommen?
Also bei dieser Umfrage ging es so um Hass- und Gewalterfahrungen und wir haben dazu 650 Leute befragt und ich kann dazu auch gleich noch mal ein bisschen was Genaueres sagen, aber was natürlich schon so ist, ist, dass es gibt keine statistisch validen Umfragen dazu deutschlandweit. Also es gibt so Hasskriminalitätsstatistiken, die deutlich, also ganz große Dunkelziffern haben. Das heißt, so richtig genau weiß man gar nicht, wie oft LGBTs oder LSBTIs in Deutschland Hass und Gewalt erleben. Aber was unsere Umfrage gezeigt hat, ist, dass es eben deutlich häufiger ist, als so die offiziellen Statistiken vom Bundesinnenministerium oder so zeigen. Und das ist natürlich schon erstmal, wie soll ich sagen, so ein Grundsetting, mit dem man durchs Leben geht, in dem man natürlich man irgendwie psychisch belasteter ist. Und es gibt ja viele Studien dazu, die zeigen, dass die Depressionsraten einfach und auch die Suizidraten einfach sehr viel höher sind. Und das sind natürlich erstmal, wie soll ich sagen, so ein Grundsetting, mit dem man in so eine Situation geht, die statistisch gesehen zumindest, in der man es erstmal schwieriger hat als viele andere Personen. Ich glaube, dieser Wegfall von diesen kulturellen Institutionen, also macht sich schon auch, was ich eben gesagt habe, so beim Thema psychische Gesundheit dann bemerkbar. Also ich habe einen jungen, queeren Freund, mit dem ich gerade sehr, sehr eng im Kontakt bin und der einfach wahnsinnig viel Zeit in schwulen Clubs verbracht hat. Und jetzt kann man sagen so, gut, kann er halt nicht mehr in die Clubs gehen, aber so ist es nicht. Für den war das einfach ein total großer, wichtiger Teil seiner gelebten Identität und die haben einfach alle zu. Und der ist halt die ganze Zeit zu Hause und der kann nachts nicht schlafen und dem hat wirklich, ja, einfach depressive Verstimmung und dem geht's schlecht, weil dem einfach, ja, das fehlt, seine Identität so zu leben. Das kann der einfach im Moment nicht. Und ich glaube, das ist sozusagen, betrifft natürlich eine heterosexuelle Kleinfamilie überhaupt nicht so stark, weil für die ein Stück weit, ja, ein großer Teil zumindest der Alltagsrealität zu Hause oder der sozialen Realität eben schon auch zumindest in großen Teilen weiterläuft und bestehen bleibt.
Habt ihr das Gefühl, dass Community für die Community als wichtiger betrachtet wird oder dass man mehr merkt, wofür sie eigentlich da ist, wie sie uns geholfen hat oder wie sie vielen von uns hilft? Oder habt ihr das Gefühl, dass es gerade eine geringere Rolle spielt?
Ich finde, das ist was eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil Community, also in Form von Gemeinschaft, das ist einfach auch ein Sehnsuchtsort und aber auch ein Ort, in der irgendwie Sehnsucht auch gestillt werden kann. Und einfach nur sehnsüchtig zu Hause sitzen und zu gucken, irgendwie mit welchen Reizen man versucht, in sich abzulenken, um vielleicht nicht die Angst zu spüren, die Einsamkeit zu spüren. Ich kann es mir nur wiederholen, ich finde das tatsächlich sehr dramatisch und ich ärgere mich in meinem Alltag auch sehr oft darüber, dass man in den sozialen Medien so den Eindruck hat, irgendwie alle kommen klar, alle können plötzlich irgendwie spielend ins Internet wechseln, alle sind plötzlich irgendwie App- und Social-Media-ExpertInnen und also Krise, welche Krise, ich komme klar, ich mache dies, ich mache das, ich mache mach jenes und immer wenn ich beispielsweise halt mal guten Bekannten und auch Kollegen und Kolleginnen einfach mal nachbohre, höre ich dann ganz oft, dass sie nicht gut klarkommen mit der Situation.
Aber welche Rückschlüsse ziehen wir daraus für die Community? Die Community verändert sich gerade, weil sie prekärer ist, weil sie sich anders aufstellen muss. Wie wird die Community oder wie soll die Community nach der Krise aussehen?
Ich weiß gar nicht, ob die anders aussehen muss als vorher. Ich glaube, die Frage ist eher, schafft es die Community, sich nach der Krise wieder so aufzustellen wie vorher? Oder ist einfach, jetzt mal ganz blöd gesagt, überlebt es auch ein Teil einfach nicht? Also wir sehen ja gerade bei so wirklich total wichtigen Institutionen wie die Siegessäule, die so wichtig ist für queere Kommunikation in dieser Stadt oder das Schwutz, wo es ja Begegnungskultur, auch Partykultur gibt, das sind einfach Orte, die so strugglen, gar nicht die ganzen vielen kleinen Institutionen noch jetzt gar nicht aufgezählt. Die Frage ist eher, kriegt man die ehrlich gesagt ganz pragmatisch finanziell so durch die Krise, dass die hinterher noch da sind und wenn die nicht mehr da sind, schaffen die das überhaupt, sich wieder neu aufzubauen oder sind da einfach Lücken hinterher? Also ich glaube, der Anspruch muss gar nicht unbedingt sein, wir müssen jetzt so gestärkt daraus hervorgehen, sonst wäre schon gut, wenn wir
ich meine nicht gestärkt. Ich meine es nicht gestärkt. Ich meine, abgesehen von dem, was wir zu retten haben, sind die Zielrichtungen, müssen die vielleicht andere sein?
Ich glaube, ich, glaube, dass es ganz stark darum geht, einfach zu akzeptieren, dass es kein, dass das danach nicht aussehen wird wie das vorher. Und das ist natürlich eine sehr, es klingt düster und ich komme mir auch jetzt gerade so in unserem Gespräch, komme ich mir jetzt so vor, irgendwie als wäre ich hier irgendwie The Darkness persönlich. Aber,
nein.
Aber wir sind jetzt ganz einfach ganz starken Veränderungen unterworfen und ich denke, wir müssen mit Veränderungen umgehen. Und das erfordert Mut, das erfordert Kreativität, Dinge auch neu zu machen und ja.
Aber das bedeutet auch, andere Prioritäten zu setzen, oder nicht?
Letztendlich wird es das tun.
Und also welche Prioritäten sollten wir uns vornehmen? Haben wir uns als Community vielleicht in den letzten Jahren auch mit Dingen beschäftigt, von denen wir jetzt merken, dass sie eben nicht so wichtig sind oder dass wir vieles einfach vergessen haben?
Du meinst sowas wie zu viel Identitätspolitik, zu wenig, ich sag mal zum Beispiel Sozialpolitik, sowas in die
Richtung? Nee, ich würde das nie gegeneinander ausspielen, aber ne, wir haben eben über Einsamkeit gesprochen, wir haben über Formen gesprochen, wo man sich treffen kann. Haben wir da wirklich alle erfasst? Sind wir darauf vorbereitet, wirklich die Leute zu erreichen, die wir erreichen können? Stephanie sagt, es wird vieles sichtbarer von dem, was vorher schlecht war. Jetzt ist ja die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wenn diese Sichtbarkeit wieder sinkt, ja, dass wir dann daran arbeiten können, wie wir uns anders aufstellen wollen.
Eine große Aufgabe wird es sein, auch Community nochmal neu zu denken und vielleicht sich einfach auch an einigen Stellen ein bisschen mehr zu bemühen als vorher.
Mach's mal ein bisschen konkreter, bitte.
Ich denke natürlich auch immer noch an ein Vorher, wie haben wir vor der Krise gelebt? Und ein Beispiel, das mir irgendwie immer noch wieder, also wo ich zum Beispiel unheimlich glücklich war, dass das gewissermaßen abgewürgt wurde, war die ganze Diskussion um den Kölner CSD und diese...
Müssen wir kurz sagen, was es ging? Da ging es um dieses Motto Einigkeit, Ausrufezeichen Recht, Ausrufezeichen Freiheit. Das hat zu Riesenverwerfungen in der Kölner Community geführt. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, ein anderes Motto zu nehmen, nämlich für Menschenrechte. Genau, das war so der Hintergrund, der vor einem halben Jahr richtig hochgekocht ist.
Genau, das ist ja nicht ohne Grund hochgekocht und es ging ja halt eben auch so weit, dass sich dann halt eben irgendwie die AfD eingemischt hat das sind sehr, sehr viele, ich würde sagen, sehr viel Porzellan ist da zerbrochen.
Die Frage war, wie staatsnah darf die Community sein? Das war so die Gretchenfrage.
Nationalistisch darf sie sein? Wie nationalistisch darf sie sein und irgendwie welche Teile der Community irgendwie wenden sich dann einfach ab. Und das ist, finde ich, irgendwie auch immer noch eine sehr wichtige Diskussion, die wir führen müssen, weil auch zum Beispiel halt eben die CSDs in den letzten Jahren ja wohl offensichtlich halt eben mit anderen Sichtbarkeiten halt beispielsweise von POCs People of Color, genau, halt eben offensichtlich an einigen Stellen irgendwie kein so gutes Händchen hatte. Und ich muss sagen, ich habe
vor... Machst du das ein bisschen konkreter, bitte?
Na, ganz konkreter.
Was ist schiefgelaufen?
Was ist schiefgelaufen? Schiefgelaufen ist das natürlich irgendwie, wir haben auf der einen Seite die Groß-Events, wir haben die kleinen CSDs irgendwie, die sich unheimlich bemüht haben sich sehr bemüht haben, halt eben einfach Kontakt zu anderen Communities aufzunehmen, also Queeren, People of Color, die an Barrierefreiheiten gedacht haben, die auch zu anderen sozialen Bewegungen Kontakt gesucht haben, wie beispielsweise Fridays for Future. Das sind, finde ich, Sachen, irgendwie, das kann man sehr gut beibehalten und einfach mal zu schauen, halt, in welcher Welt leben wir eigentlich. Und an der Stelle würde ich dann auch sagen, ein bisschen weniger Politik zur sexuellen Orientierung und mehr schauen halt eben, wie ist die Gesellschaft und wie wollen wir sie gestalten? Und nicht ein bisschen weiter weg von dem Ich.
Und wie wollen wir sie gestalten?
Wie wollen wir die Gesellschaft gestalten?
Ja.
Also ich
das ist auch deine
meine Frage
Ansätze,
ist ein bisschen, meine Frage ist ein bisschen anders. Meine Frage ist eher, wie wollen wir uns an die Gesellschaft andocken? Also wir sind natürlich sowieso schon Teil der Gesellschaft, aber ich gucke eigentlich ich finde, ich stelle mir jetzt im Moment gar nicht so sehr die Frage, was wollen wir nach innen verändern, sondern was wollen wir eigentlich nach außen verändern? Weil die Frage ist ja gerade auch, wie unterstützt das System auch eine queere Community oder Gesellschaftsschichten, in denen oder Communities überhaupt, in denen sich queere Menschen auch bewegen. Und ich finde, es wird jetzt gerade total deutlich, dass einerseits es natürlich eine wahnsinnige Solidarität gibt innerhalb der queeren Community. Das sieht man schon an verschiedenen Stellen, bei so Spendenkampagnen oder so. Und gleichzeitig, dass zum Beispiel wahnsinnig viel auf Freiwilligenarbeit aufgebaut ist. Ja, also kann ja Stefanie sicherlich auch was zu sagen. Und ich mir denke, wie sehr ist es eigentlich gut, sich auf diese Freiwilligenarbeit zu verlassen in so Momenten wie jetzt, und wie sehr ist man, ich sage es mal ganz blöd, sozusagen etabliert als Community und hat es angedockt an sowas wie einen wie auch immer gearteten Mainstream, der einen wahrnimmt und sagt so, ja, da gibt es übrigens auch diese Communities, die jetzt ganz spezifisch Unterstützung brauchen. Und du hast ja vorhin gesagt, das ist jetzt so besonders schwierig im Moment für queere Menschen. Also
Was heißt das konkret? Über andere Finanzierungsmodelle nachdenken?
Ja, nee, aber ich frage mich zum Beispiel, also jetzt um mal konkret über ein Feld zu reden, zu dem ich auch was sagen kann, ist so queere Publizistik. Also wo finden solche Themen denn in großen Medien statt? Also ich kann ja mal erzählen, was ich jetzt so bekommen habe an Nachrichten in den letzten Tagen. Also zum Beispiel, ich habe einen Hinweis bekommen von jemandem, der im Moment Probleme hat, seine HIV-Medikamente zu bekommen, weil die nicht mehr ausreichend geliefert werden, was ein existenzbedrohliches Problem ist. Oder es hat sich eine NGO-Mitarbeiterin bei mir gemeldet, die bei einer NGO in Marokko arbeitet, wo es gerade so eine Zwangsouting-Kampagne gibt über schwule Apps und mir gesagt hat, kannst du mir irgendwie helfen, das zu publizieren? Das sind so Themen, die habe ich in deutschen großen Medien alle überhaupt nicht gesehen, aber die verdienen es natürlich, recherchiert und erzählt zu werden. Ja? Und,
das heißt, auf der einen Seite
müssen wir auch, frage ich mich, brauchen wir nicht viel mehr sozusagen eine Awareness in so Mainstream-Medien, aber vielleicht auch in anderen Bereichen, dass es diese Gruppe gibt, die eine spezifische Problematik hat oder vielleicht auch verletzt ist. Und das würde ich mir eigentlich noch mehr wünschen.
Reden wir über die Siegessäule. Die Siegessäule, das wichtige Berliner Stadtmagazin, was es, glaube ich, in der Art weltweit so nicht gibt, also sowohl was jetzt die Form von Journalismus betrifft, als auch wie das wirklich als queeres Projekt geführt wird, also wo Schwule, Lesben und die ganze Community quasi mitarbeiten und auch angesprochen werden. Die meisten solchen Magazine, wenn man sich in den anderen Städten anguckt, sind reine Anzeigenplätzchen geworden. Es sind keine richtig unabhängigen Medien mehr. Die Siegessäule macht das seit Jahrzehnten auf hohem Niveau. Die Siegessäule ist jetzt in Gefahr. Habt ihr den Eindruck, dass es gerettet werden kann? Juliane, du hast heute mit Manuela Kai gesprochen. Kannst du uns was zur aktuellen Situation sagen?
Also erstmal, es war so schön, mit Manuela zu sprechen.
Manuela Kai ist eine der beiden Herausgeber, muss man dazu sagen, genau.
Genau, ich glaube Geschäftsführerin auch. Ja. Also Manuela hat erstmal erzählt, es gibt so eine riesige Welle der Solidarität, da ist sie total dankbar für. Wolfgang Tillmanns kam ja und hat eine riesige Spendenaktion da gestartet. Also
Wolfgang Tillmanns, der Fotograf,
hat verschiedene KünstlerInnen versammelt und die haben gespendet ihre Werke an die Siegessäule, die jetzt verkaufen können. Es gibt ja auch eine Spendenaktion, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob die auf dem Net. Startnext, genau. Danke, Stefanie. Also da kommt schon einiges zusammen und sie hat auch gesagt, sie werden jetzt auch das nächste Heft rausbringen, nächste Woche mit der halben Auflage, aber immerhin, also das hilft erstmal total weiter. Sie sagt aber natürlich auch, naja, sie müssen mal gucken, wie es langfristig aussieht. Also das reicht jetzt für den Moment, aber wie sieht es aus im August und im September? Und es sind natürlich auch inhaltlich vor total großen Herausforderungen, weil einfach natürlich die Siegessäule ja auch ganz viel über queere Kultur berichtet hat, die einfach gerade so nicht stattfindet, oder weil die ein großer, wichtiger Teil auch der Eventkalender war, es gibt diese Events einfach gerade nicht. Und genau, also es ist so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite gibt es auch ganz viele treue Anzeigenkunden, die einfach jetzt weiter Anzeigen schalten.
Obwohl sie nichts zu bewerben haben.
Genau, obwohl sie aktuell ihre Geschäfte auch zu sind, und das ist natürlich ganz toll. Und auf der anderen Seite blicken die da, glaube ich, schon auch so mit Besorgnis in die Zukunft und sagen, aber wie läuft es in 2-3 Monaten? Und natürlich geht es darum, die Jobs zu erhalten, das ist ganz klar. Die mussten auch bisher niemanden kündigen. Aber es gibt natürlich auch, ein größeres einen größeren Zweck. Und das ist eben dieses total wichtige Sprachrohr und diese queere Kommunikation, die das auch ermöglicht. Und ja, muss man einfach abwarten, ja.
Viele aus der Community fühlen sich da nicht für verantwortlich. Wenn jeder nur 1 Euro spenden würde am CSD, wären wir unabhängig von Sponsoren, aber irgendwie kriegen wir nie hin, ja. Und gleichzeitig bei Medien wie der Siegessäule ist es so, dass das ja auch eine Form von Grundversorgung, von politischer Grundversorgung ist, die wir quasi auf dem Rücken von ein paar Leuten ausbaden, die das Risiko in Kauf nehmen und wo sich auch niemand so richtig verantwortlich fühlt. Ein anderes Beispiel, queer.de, ich habe übrigens heute auch mit Micha von queer.de gechattet, wo dieser Podcast ja auch präsentiert wird und den natürlich auch die Werbeeinnahmen total oder zum großen Teil wegfallen und der aber sagt, okay, uns geht's immer noch besser als anderen, deswegen machen wir keine eigene Spendenaktion. Aber was bei queer.de zum Beispiel ist, dass die unheimlich viele Prozesse haben, dass sie sich wehren müssen gegen homophobe Vereine, die nicht homophobe Vereine genannt werden wollen, dass sie Prozesse führen müssen, weil sie verklagt werden, gewisse Sachen nicht auszusprechen. Aber ich glaube, die Community denkt immer, das ist ja deren Problem, wenn die so einen Artikel schreiben. Aber was in diesen Prozessen verhandelt wird, sind ja unsere Grundrechte, ja, also das sind ja Präzedenzfälle, die auch definieren, wie über uns in der Öffentlichkeit gesprochen werden darf, wie wir uns wehren können. Und ich finde das irgendwie unglaublich, dass am Beispiel Siegessäule, am Beispiel Quedi, aber auch am Beispiel von vielen anderen, auch am Beispiel von BuzzFeed, da reden wir gleich noch drüber, Juliane, dass die Community da drauf guckt und das irgendwie spannend findet, aber nicht das Gefühl hat, dass wir auch die Kosten, damit meine ich wirklich die Kosten, also auch das Geld, eigentlich dafür auch gemeinsam zumindest einen Großteil aufbringen müssen? Oder ist das jetzt sehr naiv von mir gedacht?
Nö. Ja, finde ich, ist eine total legitime Frage. Und ist sowas sozusagen im geschlossenen Kreis und dadurch sozusagen auf einer einen Seite unabhängig, weil man sich nicht abhängig macht von anderen großen Stakeholdern, die einen unterstützen, aber auf der anderen Seite eben auch ganz stark abhängig, weil man immer nur auf sich, weil sozusagen, ich sag jetzt mal wir, immer nur auf uns selber verweisen können, ja, und die Spendengelder dann auch nur aus der Community kommen und da sind natürlich die Ressourcen irgendwann erschöpft und um jetzt irgendwie beim Beispiel so queere Publizistik zu bleiben, welche großen Medien gibt es, die sich ein Queer-Outlet, ein ernstzunehmendes Queer-Outlet leisten? Ja, also es gibt den Queerspiegel, wahnsinnig wichtig, wahnsinnig gute Arbeit, die machen das aber auch nebenher.
Das ist ein Queer-Ressort im Tagesspiegel?
Genau, queeres Ressort im Tagesspiegel, groß wichtige Arbeit und die Kolleginnen machen das nebenher. Ja, also die sind auch alle nicht Vollzeit oder Teilzeit dafür angestellt. Das wird dann immer so als Hobbyprojekt gesehen. Aber dass da total ernstzunehmende, wichtige Menschenrechtsthemen sind oder auch, ich sag's jetzt mal so ganz direkt, auch Themen, die auch ökonomisch interessant sein können. Ja, also ich meine, wenn man sich guckt, wer alles auf den CSDs mitläuft, das kann man auch kritisieren, aber man kann jetzt nicht sagen, das sind irgendwelche Nischenprojekte, die ökonomisch auch für einen großen Verlag zum Beispiel uninteressant sein können und es gibt eine Leserschaft dafür und es gibt einen Bedarf an diesen Themen und es sind, finde ich, aus einer Haltung heraus kann man das ja auch sagen, dass das wichtige Themen sind, weil es eben Menschenrechtsthemen sind und so. Und das, da warte ich irgendwie noch darauf, dass dafür so ein größeres Bewusstsein entsteht. Die Frage ist vielleicht eher, was können wir dafür tun, um so ein Bewusstsein auch zu schärfen, ja, dass es eben nicht irgendwelche Nischenthemen sind.
Aber ist es nicht so, dass gerade bei uns die Ressourcenknappheit, weil man eben mit queerem Journalismus so gut wie kein Geld verdient, Fälle einfach brodeln, die, sage ich mal, würden sie im Mainstream-Bereich stattfinden, zunächst ein Thema werden. Du hast einen Skandal öffentlich gemacht, den eigentlich auch alle anderen queeren Medien wussten, ja, um die Brisanz der Geschichte. Es geht um die erste große schwule MeToo-Geschichte in Deutschland. Es geht um einen HIV-Arzt, wo es ganz viele Vorwürfe wegen unangemessenen sexuellen Verhaltens gibt. Und diese Vorwürfe existieren seit Jahren und keine der Medien, der queeren Medien, aber auch keine der nicht-queeren Medien hat darüber berichtet. Ihr habt es dann gemacht, ihr habt 1-2 Verfügungen bekommen, ihr durftet nicht weiter darüber berichten, aber immerhin ist das Thema jetzt in der Community ein Thema geworden. Das zeigt doch, dass ihr als einer der wenigen, die, sag ich mal, mit einem Ressort, mit einem solchen Mandat ausgestattet sind, dass ihr Dinge macht, die eigentlich in der Breite doch bei vielen anderen Medien auch stattfinden müssen, oder nicht?
Ja, das sind natürlich auch immer, also es ist einmal, finde ich, auch immer eine Frage von finanziellen Ressourcen, weil solche Geschichten kosten sehr viel Geld. Einmal, wenn man sehr lange daran arbeitet und sehr lange recherchiert und es ist Arbeitskraft, die bezahlt werden muss. Aber auch, wenn man so eine rechtliche Auseinandersetzung stemmen können muss. Das ist sehr, sehr teuer. Es kostet Beträge im fünfstelligen Bereich oder auch noch mehr, je nachdem, wie weit man dann geht, um sich da auch sowas durchzufechten. Das muss man sich leisten können. Und das können natürlich so kleine Verlage einfach nicht. Das können die schlicht nicht leisten. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass da auch größere Medien einfach mehr Interesse haben und sagen, ach Mensch, das ist doch aber eine total wichtige Geschichte und mit der können wir doch etwas erzählen, was über den Einzelfall hinausgeht. Und da sind irgendwie vielleicht LGBTs betroffen, aber da auch, das ist auch für Nicht-LGBTs interessant und deshalb widmen wir so einem Thema Arbeitskraft. Klar, total.
Darfst du sagen, wie gerade die aktuelle Situation in dem Fall ist?
Ich kann sagen, dass wir uns im Berufungsverfahren befinden.
Und so,
das war auch die Situation vor ein paar Monaten. Das ist auch noch die
Situation. Und wann geht es da weiter?
Weiß ich leider nicht. Also würde ich gerne was zu sagen, wenn ich was wüsste. Es ist natürlich so, dass durch Corona sich auch Gerichtsverfahren gerade einfach verzögern. Also kann man ja nachlesen, die ganzen Berliner Gerichte arbeiten im Notbetrieb oder jetzt teilweise wieder im Regelbetrieb, aber niemand im Normalbetrieb. Das heißt, da finden einfach wahnsinnig viel weniger Verhandlungen statt. Damit verzögert sich natürlich alles.
Stefanie, du hast vor ein paar Jahren dieses Buch veröffentlicht, Lesben raus. Du hast diesem Buch, hast eine wahnsinnig lange Lesereise gemacht. Das heißt, es gab einen unheimlich großen Bedarf. Was hat damals dazu geführt, dass das Buch sein musste? Woran hast du gemerkt, dass das jetzt dringend notwendig ist?
Es ist ein Dauerbrenner, das Buch. Also es ist sehr nett von dir, dass du mir diese ganzen Credits gibst, aber tatsächlich ist Sichtbarkeiten irgendwie, das Thema lesbischer Sichtbarkeit, das ist also für Deutschland auf jeden Fall 1904 auf dem Tisch. Und es ist auch sehr viel dazu publiziert worden, aber in der Form, das so zu machen und nochmal zu aktualisieren oder halt eben verschiedene...
Dann auch ein Projekt draus zu machen.
Genau, das einfach nochmal zu versammeln. Und das ist, ich habe da ja eine hauptsächlich sehr journalistische Herangehensweise gehabt, weil ich glaube halt immer auch an Bücher halt eben als, das sind Artefakte, die haben sich irgendwie gerade sowas, Themen muss man sich alle paar Jahre neu anschauen und neu bewerten. Und mir war das sehr wichtig, dass es halt einfach etwas Manifestes halt eben gibt, um in Diskussionen einzusteigen. Und zwar nicht nur halt eben jetzt über Sichtbarkeit, sondern halt eben, was sind denn eigentlich die Themen, die zu Unsichtbarkeiten führen? Was ist denn, was ist überhaupt diese strukturelle Diskriminierung? Und das bedeutet, dass nicht irgendjemand hat Schuld daran, sondern es bedeutet halt eben so, wie Macht verteilt ist, produziert es bestimmte Sichtbarkeiten. Und
also ganz konkret, was ich überhaupt nicht wusste, wie krass es ist, dass ein Großteil der geförderten queeren Projekte ganz selbstverständlich immer noch in schwule Projekte geht.
Also sagen wir so, da haben sehr viele mitgewirkt irgendwie, also nicht nur die 28 AutorInnen, dieses Thema nach vorne zu bringen. Also lesbische Sichtbarkeit, also tatsächlich ging es ja auch Streitereien halt eben um ein CSD-Motto. Ich glaube, es war 2011 schon um den CSD in München, der Christina Street Day heißen sollte. Und da gab es einen furchtbaren Aufschrei. Und das sei Geschichtsklitterung und so weiter. Und die Lesben, die würden sich immer ins gemachte Nest setzen. Und wenn man sich strukturell anschaut, wer dieses Nest eigentlich gebaut hat irgendwie, dann würde ich da ganz kleine Brötchen backen. Das ist das eine. Und das andere ist halt natürlich, es war einfach auch Zeit, darüber zu reden. Und das, was du auch schon gesagt hast mit den Förderungen, es ist für Berlin tatsächlich so, dass von allen Förderungen, die in die LSBTI-Projekte geht, sind 50% in rein schwule Projekte. 6% nur gehen in die Lesbenprojekte. Und also man muss sich dann auch einfach vorstellen, irgendwie, also dass zum Beispiel lesbische Projekte überhaupt keine Chance haben zu wachsen oder halt eben hauptsächlich irgendwie mit Minderausstattung eigentlich immer am Anschlag arbeiten und prekär arbeiten und prekär auch bis hin halt eben zu den Gehaltsstrukturen. Und das sind 6% und die anderen 44%, die gehen dann tatsächlich in, ich nenne sie jetzt mal Hetero-Projekte beziehungsweise gemischte Projekte, die kleine LSBTI-Projekte machen. Und dann sind wir schon bei 100%. Gibt es ja immer noch irgendwie dieses hartnäckige Gerücht irgendwie, die Trans-Projekte würden den Lesben irgendwas wegnehmen. Nein, die Trans-Projekte sind noch viel, viel schlechter aufgestellt. Also von daher irgendwie, da gibt es keine Konkurrenz, wenn ich mir das genau anschaue.
Jetzt sind wir Dreier Vertreter der viel beschriebenen, viel verschrienen Berliner Blase, wo die Kommune sich ja angeblich immer nur über sich selbst dreht. Können wir irgendwelche positiven Signale aus Berlin senden, dass doch nicht alles so schlimm ist, dass wir uns doch nicht nur behaken? Gibt es auch irgendwelche Sachen, die besser werden? Oder ist alles so schlimm? Ist alles noch schlimmer, als man im Rest der Republik liest?
Aber ich bin da an der Stelle immer sehr gnädig mit Berlin, weil ich mir denke, das ist Berlin irgendwie. In den 20ern haben sich schon alle gestritten und alle streiten sich immer wieder. Aber es ist gleichzeitig auch einfach eine unglaublich kreative Stadt. Und es ist eine anstrengende Stadt und Streit und Schmerz. Und das gibt's auch, aber es gibt gleichzeitig auch viele Ideen, viele Umsetzungen, viel Kreativität. Also ich mir denke, wenn es kein Streit ist, ist es nicht Berlin.
Und man muss auch sagen, dieses Schwule gegen Lesben, natürlich gibt's das. Natürlich sind das Sachen, die haben oft auch mit Geld zu tun und auch mit Strukturen. Aber es gibt doch auch ganz viel in der Stadt, was mit Schwulen, mit Lesben und mit dem Rest der Community funktioniert. Oder ist das jetzt von mir wieder mal zu schön geredet?
Nö, das Problem sind ja nicht die Schwulen, das Problem ist Sexismus. Und das ist und dementsprechend irgendwie gibt es natürlich, es gibt unglaublich starke Solidaritäten, Freundinnenschaften, gegenseitige Unterstützung und also jetzt Beispiel nur eins, was ich auch herzzerreißend schön fand, war, als wir im Hut ganz schnell halt eben diese Stoffmasken gebraucht haben. Für unseren Besuchsdienst einfach erstmal, um das zu überbrücken mit Masken. Wir wussten denn noch gar nichts mit Masken. Irgendwie war es der Mann von Margot Schlönske, der einfach innerhalb kürzester Zeit.
Margot Schlönske, muss man sagen, ist eine Berliner Dreck-Legende, ja, kann man das so sagen?
Ja.
Mit einer ganz tollen Kochshow auf Facebook, aber auch ganz vielen, vielen anderen Shows. Nur für die Nicht-Berliner das nochmal kurz gesagt, ja.
Genau, das ist und der Mann hat innerhalb kürzester Zeit uns 20 so Mundschutzmasken genäht und offensichtlich aus Stoffresten eines doch recht bekannten Kleides irgendwie von Margot Schlönske. aber jetzt haben wir irgendwie immer dieses.
Und da muss man jetzt durchatmen durch dieses jahrzehntelang getragene Kleid.
Nein, das ist irgendwie schon frischer Stoff gewesen. Aber immer, okay, wenn ich Aufnahmen von Margot Schlönske in dem Kleid sehe, denke ich immer, haha, und wir haben die passenden Masken dazu.
Was ist dein Eindruck, Juliane, von der Community in Berlin? Gibt es die überhaupt noch? Es wird ja immer gesagt, ja, das trifft immer mehr auseinander. Wozu brauchen wir denn die anderen? Was ist dein Eindruck?
Klar, die gibt es auf jeden Fall noch. Ich finde, viele Orte, an denen ich mich bewege, empfinde ich als extrem inklusiv, wo es auch, ich das ehrlich gesagt nicht so stark, so dieses Schwule gegen Lesben erlebe, sondern die viel stärker denken im Sinne von wirklich alle Buchstaben durchgedacht, ja, wo auch so Diskurse stattfinden über Asexualität, über Intersexualität, über Trans, Transgender, Transgeschlechtlichkeit. Also wo viel, viel diverser gedacht wird, also keine Ahnung, so Orte wie das Silver Future oder der Südblock.
Was ist das Silver Future? Was musst du jetzt kurz sagen für Leute,
So Bar- und Kulturorte, an denen auch Konzerte stattfinden, und das sind beides Orte, die ich als extrem offen Und mit einer sehr starken Willkommenskultur erlebe, ohne dass die sozusagen einzelne Begehrensstrukturen oder Sexualitäten oder Geschlechtlichkeiten so labeln. Und ich empfinde das schon, dass es diese Orte gibt und dass sich da viele junge Leute auch bewegen. Und das finde ich total toll. Und im Moment, jetzt während dieser Corona-Zeit, erlebe ich, das ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt was Queer-Spezifisches, aber in dieser Stadt, die ja manchmal auch so hart und auch so ein bisschen unverbindlich ist, man kann jeden Termin bis 2 Minuten vorher absagen, es ist so verbindlich gerade. Die Leute halten einfach so Termine ein und man verabredet sich zum Telefonieren. Und
die Leute, wird ganz schnell wieder vorbei sein, oder? Wenn sich das
normalisiert. Alle sind erreichbar, aber das finde ich ganz herrlich und ganz schön. Und es gibt natürlich auch, also obwohl wir ja räumlich alle auseinanderrücken, habe ich schon im Moment das Gefühl, man rückt auch näher zusammen. Also wie gesagt, auch so Gespräche wie mit Manuela Kai heute von der Siegessäule. Es ist einfach schön, man ist sich irgendwie ganz nah und solidarisch und wünscht sich alles Gute und so aus vollem Herzen. Und es gibt so Kooperationen. Ich habe neulich, haben wir ganz schnell ein Stück mit der Taz einfach zusammen gemacht, weil klar war, die Kollegin und ich arbeiten an demselben Thema und da haben wir telefoniert und gesagt, komm, wir veröffentlichen das jetzt zusammen. Und sowas würde man vielleicht sonst, hätten wir sonst vielleicht nicht unbedingt gemacht oder es wäre viel
komplizierter. Weil der Konkurrenz hat, oder?
Weil es eine Konkurrenz gibt, ganz klar, genau. Und das finde ich total schön zu sehen, dass es so ein bisschen Eitelkeit und oder so ein bisschen gegeneinander kämpfen auch wegfällt, weil man das Gefühl hat, es gibt so ein bisschen gemeinsam zu überstehen und dadurch halten wir so ein bisschen enger zusammen. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber ich empfinde das schon durchaus so. Sich sehr viel Sorgen füreinander, umeinander zu machen, sich sehr viel zu fragen, wie es einem geht, sich Zeit zu nehmen, sich zuzuhören. Das erlebe ich schon sehr stark so in den Gesprächen, in Telefongesprächen hauptsächlich.
Das heißt, man kann sagen, diese ganzen Streitigkeiten oder diese ganzen Berliner Diskussionen um Solidarität, um Repräsentanz, um Community, die haben tatsächlich bewirkt, dass jetzt, wo wir das alles brauchen, es auch tatsächlich da ist? Oder?
Das sehe ich ein ganz klein bisschen anders. Oder würde das, ja, ich würde das vielleicht anders kontextualisieren. Und ich glaube, also ganz traditionell sind, würde ich sagen, schaltet dieses Wir gerade um in den Überlebensmodus. Mhm. Und das ist was passiert zum einen, glaube ich, auch intuitiv. Das andere ist ganz besonders Lesben, Schwule, Trans, queere Personen, wie auch immer. Also ich glaube, dass unser stärkster Überlebensmechanismus ist dieses Begehren nach Gemeinschaft. Und das hat natürlich auch damit zu tun, von Gemeinschaften ausgeschlossen worden zu sein. Und zu wissen, dass wir auch einander brauchen, um zu sein. Und
also über die eigene schwule, lesbische, Trans-Community hinaus, meinst du?
Nee, ich glaube, dass selbst sozusagen, um sich selbst zu vergewissern, ist natürlich auch das Gegenüber braucht. Und das ist dieses Begehren nach Gemeinschaft. Mhm. Und dieses Begehren nach Gemeinschaft ist immer auch ein Motor gewesen für Veränderungen, für Kreativität, für das Zusammenfinden. Es ist auch manchmal der Übertretung, Stonewall beispielsweise, Stonewall Riots oder auch andere Riots. Und wir haben, ich lasse mir meine Gemeinschaft nicht wegnehmen. Ich lasse mir meine Verbindungen, die ich suche, nicht wegnehmen. Und wenn wir so nicht zueinander kommen können, dann kommen wir anders zueinander. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Und das, finde ich, ist eine unglaubliche Stärke, die Schwule, Lesben, Trans halt eben einfach auch traditionell haben. Und dass auch in den Krisen halt einfach unglaublich viel kreatives Potenzial ist. Also, und jetzt habe ich endlich mal was Positives gesagt, nachdem ich vorhin irgendwie
Aber heißt das nicht auch?
Es ist so schön und so richtig, was du sagst.
Genau, aber jetzt muss ich trotzdem dann wieder mit dem negativen Thema ganz nochmal anfangen. Ja. Aber heißt das nicht, auch, wenn wir sagen, wir müssen kreativer werden oder wir müssen uns wieder darauf besinnen, dass unsere Community oder unsere Bewegung ja auch durch Kreativität, durch Grenzüberschreitungen ja auch erfolgreich geworden ist, dass wir uns dann mehr einfallen lassen muss, außer die CSD dann einfach nur digital zu machen?
Entschuldigung, der digitale CSD. Ich glaube, ich habe auch schon sehr viel gelacht über die
digitale. Also waren die Berliner CSD-Leute ja ernsthaft? Ne? Sie haben ja nicht gesagt, wir wollen mehr ins Netz oder wir wollen versuchen das Netz, sondern sie haben einfach gesagt, dann machen wir das halt dieses Jahr im Netz. Das, was sie versucht haben, der Community aufzutischen und sind dann ganz beleidigt, wenn man das kritisiert, ja. Ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wo man sagen muss, naja, ein CSD-Verein ist ja dafür da, diesen riesen CSD zu organisieren. Und wenn sie ihn nicht organisieren, dann ist er halt nicht mehr zuständig. Dann müssen wir halt alle nochmal gucken, wie wir diesen CSD mit Leben füllen.
Ich glaube, wir dürfen an manchen Stellen und wo wir es können, auch einfach mal kurz Pause machen.
Genau, genau.
Okay. Also kein CSD statt einem digitalen CSD.
Finde ich persönlich, aber warum nicht? Also wenn, dann gibt es das als Event, gibt es das halt eben auch. Ich habe jetzt erstmal ein gewisses Grundvertrauen in die Leute, die das machen, dass die mit einer guten Idee kommen. Es wäre nicht mein CSD. Ich glaube, es wäre dann ein CSD, den ich persönlich würde ihn wahrscheinlich nicht gucken, weil ich würde die ganze Zeit über denken, ich gucke mir eine Oscar-Verleihung an.
Ich würde es gucken und ich würde mich freuen, wenn richtig viele Leute da sind und wenn alle zu zweit vor ihren Bildschirmen sitzen. Ich finde, da kann man sich schon auch Konzepte überlegen, die auch digital funktionieren. Es ist nicht so cool, es ist nicht perfekt, aber ich bin so, hey, irgendwie letztlich geht es darum, dass man zusammenkommt und sich sichtbar macht. Und ich glaube, dass beides auch mit so einem digitalen CSD möglich ist.
Also okay, ich werde es einfach laufen lassen, damit irgendwie und gehe dann währenddessen in den Garten und werde behaupten, ich habe es gesehen.
Komm dann zu dir zum Gucken, Stefanie.
Ja, genau. Nein, Stefanie.
Revolution ist eine sinnliche Erfahrung. Und das ist tatsächlich was mich an dieser ganzen Online-Geschichte halt eben einfach wirklich stört. Und es ist diese Sinnlichkeit, die wir haben irgendwie in der Versammlung. Und das ist. Für mich ist das unvorstellbar, aber andererseits, wenn wir jetzt Veränderungen haben, wenn wir andere Sachen, neue Formate ausprobieren, warum nicht auch einfach, wir müssen...
Dass man das tun soll, ist doch völlig klar, dass man versuchen sollte, möglichst viel das digital zu machen, aber mir geht es darum, so zu tun, als ob man den einfach digital machen könnte, ohne zu überlegen, was kann denn tatsächlich nicht digital stattfinden, da gibt es ja auch eine ganze Menge, ja, ich meine, da gibt es ja auch nicht digital, ja.
Ja, aber Johannes, wir müssen uns auch erlauben zu scheitern.
Ja, ja, aber das tun wir doch sowieso dauernd. Ich meine, der Berliner
CSD. Ja, eben. Eben, das tun wir dauernd.
Aber doch nicht als Konzept, aber doch nicht mit Ansage.
Nee. Na, aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und ein paar Wochen Zeit sind
auch nicht.
Okay, gut. Noch eine Sache, liebe Stefanie, du hast auf Facebook gepostet, da ging es um ein Video der ehemaligen Umweltministerin Barbara Hendricks. Und ja. Weil viele Leute ja gerade was posten von zu Hause aus. Normalerweise stehen die irgendwie vor tollen Hintergründen in Berlin mit der Reichstagskuppel und mittlerweile stehen diese ganzen Leute ja für ihren Bücherregalen. Und da hast du offensichtlich dir die Mühe gemacht oder hast da sehr genau hingeguckt und hast, ich zitiere dich mal, was du auf Facebook geschrieben hast, nachdem Frau Hendricks was gepostet hatte über wie Politik gerade funktioniert in der Corona-Krise, aber und hast geschrieben, und so ein solides Bücherregal, man beachte, die Bücher werden tatsächlich auch gelesen und stehen nicht nur schön da und sollen Intelligenz ausstrahlen, da ist ein astreines Anwenderinnenregal in der Bewegung ist. Ich bin seit Wochen im Buchregal, Exegese, Schlaraffenland, Rundlese, Taschenbücher auf Kopfhörer einsortiert, wie wunderbar, bodenständig und unprätentiös. Ja. Ist es tatsächlich so, dass man aus diesen Bücherregalen, aus diesen Leuten was rauslesen kann oder nur bei Leuten, die du eh toll findest?
Ich finde sie gar nicht eh toll, das kann ich so nicht sagen. Also so ein ich mache das tatsächlich schon sehr lange. Also wenn man mich zu sich nach Hause einlädt, irgendwie wird es passieren, dass ich wahrscheinlich irgendwie ins Bücherregal gucke. Und wahrscheinlich gucke irgendwie, ob Menschen ihre Bücher auch tatsächlich lesen. Ich habe den da sehr vorurteilsbehaftet. Ich bin wahnsinnig neugierig darauf, was Menschen lesen. Ich finde, Lesen ist Magie und ich finde es immer toll, in welchen magischen Orten sich Menschen bewegen und was sie mitbringen aus diesen Büchern. Und ich habe immer ganz viele Fragen zu Büchern und so. Und das ist aber so ein Ich glaube, das ist meine eigene Nerdigkeit, die ganz viel mit Büchern natürlich zu tun hat.
Aber wir sehen jetzt ja so viele Bücherregale wie noch nie, dank dieser ganzen...
Das stimmt. Ich finde das großartig. Ich finde das toll. Ich weiß jetzt von ganz vielen Menschen, wie sie eingerichtet sind. Und
erzähl mal, was hast du daraus gelernt?
Naja, also dass einige, bei denen ich gedacht hätte, sie hätten besseren Geschmack, sie offensichtlich nicht haben. Und also beispielsweise Melissa Etheridge, die jeden Abend irgendwie ein Konzert gibt und immer in der gleichen Ecke. Und dann habe ich immer, ich habe mal ein ziemlich langes Telefonat mit Melissa Etheridge geführt. Wow. Und ich habe mir ihre Wohnung bei diesem Telefonat immer vorgestellt. Und dann dachte ich mir, geil, jetzt kannst du endlich mal sehen, wie Melissa Etheridge wirklich wohnt. Und dann habe ich das gesehen und habe mir gedacht, oh, echt? Das ist ja ein bisschen, naja, profan. So.
Und aber vielleicht war das ja nur eine Ecke, die gerade schön ausgeleuchtet war und sie hat ganz andere Ecken möglicherweise im Haus. Und man ist jetzt ungerecht ihr gegenüber, weil durch Video man sich halt irgendwo hinstellen muss.
Wo die Eileen Gray und Bauhaus-Möbel stehen, meinst du?
Was weiß ich wo. Juliane, macht uns das Angst, wenn Stefan die nächste Mal zu uns nach Hause kommt, oder lassen wir trotzdem alles so, wie es steht?
Ich wünsche mir das.
Dass wir stehen lassen.
Räumen auch nicht auf, versprochen.
Wir räumen nicht auf, okay.
Das bin ich gut. Ihr seid auch sowieso beide zu uns irgendwie eingeladen. Irgendwie. Also wir haben auf allen Etagen haben wir Bücherregale.
Das werden wir überprüfen. Wann glaubt ihr, wird das wieder soweit sein, dass wir uns im realen Leben wieder einladen dürfen? Wann ist das soweit? Was schätzt ihr? Dass man das wieder macht, dass man wieder Leute zum Essen einlädt, mehr als eine Person, dass wir
mit Umarmung oder ohne?
Ja. Meinst du, das ist die große Frage demnächst, dass es so Abstufungen gibt, Dinner-Partys mit Regeln?
Tja. Ich finde es total schwierig abzuschätzen. Kann ein paar Wochen sein, kann ein paar Monate sein. Ich wünsche uns, dass es früher als später ist.
Das sowieso. Was schätzt du, Jule? Leg dich fest. Wann essen wir zum ersten nächsten Mal wieder mit Freunden zu Abend? Ja. Mehr als drei.
Also legal in 8 Wochen und illegal in 3.
Was sagt Stefanie?
Ich wünsche mir das natürlich, also sagen wir mal so, die Pessimistin in mir denkt sich halt, okay, jede Pandemie hat 2 Phasen irgendwie, wir haben erst die erste. Die Optimistin in mir sagt, wir kriegen ganz schnell einen Impfstoff, so, und es geht alles irgendwie noch glimpflich ab, und dann hoffe ich, dass wir uns im Spätsommer alle zu tollen Gartenfesten das erste Mal sehen. Ich hoffe natürlich sehr irgendwie, dass ich, also ich sitze jetzt irgendwie mal jeden Tag allein auf meiner Terrasse, also beziehungsweise mit meiner Partnerin und den 2 Katzen. Ich merke ja schon, dass mir das auch wirklich unheimlich fehlt, aber was mir auch tatsächlich wirklich sehr fehlt, ist nicht nur das gemeinsame Weggehen und Essen und auch irgendwie, mir fehlt der Zufall. Und unsere schönsten Geschichten, die wir erzählen, haben immer was mit Zufällen zu tun. Und diese zufällige Begegnung irgendwie auf der Straße und zu sagen irgendwie, hey, komm, lass uns einen trinken gehen. Das gibt es so nicht mehr. Und sondern man sieht sich und steht irgendwie plötzlich in 1,5 Metern Abstand, hat sich vorher immer noch umarmt und alle sind so komisch verhalten und gucken irgendwie komisch. Das ist was, oh Gott, ich möchte, dass das eigentlich sofort aufhört. Und das ist, also von daher, ich mag gar nicht in die Kristallkugel gucken, ich wünsche es mir sehr. Und ich wünsche mir, wenn ich mir was wünschen dürfte und ich hätte jetzt irgendwie rote Schuhe und könnte die 3-mal aneinander schlagen, irgendwie, dann würde ich sagen, lass diesen Albtraum einfach sofort verschwinden. Es klingelt jetzt der Wecker und alle wachen auf.
Aber immerhin, Stefanie, vielen Dank. Dank dir haben wir jetzt ein Bild im Kopf, diese Spätsommer-Gartenpartys, dass es da wieder losgeht. Und ich finde es ganz wichtig, dass man so ein Bild im Kopf hat und dass man dann sich an irgendwas festhalten kann. Und ich finde, das ist eine schöne Vorstellung. Und ich finde, nach all dem, was wir heute meckern mussten und betrauern mussten und wo wir sagen müssen, dass wir nicht so richtig wissen, was wir uns vorstellen wollen und können, ist das doch eine tolle Vorstellung am Schluss. Julia, da sind wir uns da einig.
Ich bereite innerlich schon den Nudelsalat vor.
Okay.
Ah, super.
Ja, okay. Jetzt wollen wir nicht abdriften. Vielen, vielen Dank, dass wir die Zeit jetzt hier gemeinsam verbringen durften. Vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt. Vielen Dank, ihr, die ihr zugehört habt, dass ihr diesen Podcast treu seid. Die noch nicht diesen Podcast abonniert haben, bitte ganz, ganz schnell machen. Erzählt weiter, diskutiert drüber. Und ja, hört's nächste Mal wieder rein. Vielen Dank, Liliane, vielen Dank, Stefanie. Vielen Dank euch allen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und wie man ja heute sagt, bleibt gesund. Ciao.
Danke, tschüss.
Tschüss.